Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 25. November. Das sind unsere heutigen Themen. Der Gaskessel kann saniert werden.
Das hat es noch nie gegeben, so in der Geschichte des Gaskessels. Das Geschäft war so unbestritten, das wurde einfach einstimmig angenommen.
Gestern stimmte der Berner Stadtrat einem Projektierungs- und einem Baukredit zu. Dann, wie viele Frauen werden pro Jahr von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet?
Es bräuchte hier mehr Zahlen zu Hintergründen, zu Motiven der Taten und das fehlt alles in der Schweiz noch.
Der Bund tappt hier im Dunkeln. Nur dank privater Projekte wie Stop Femizid wissen wir, rund jede zweite Woche wird eine Frau wegen ihres Geschlechts getötet. Und Rojava unter Beschuss. Seit Samstagabend bombardiert die Türkei Nordostsyrien.
Es macht einfach deutlich, dass es nicht um Moral geht, sondern einfach um Geostrategie, Interessen und Machtverhältnisse. Und diejenigen, die darunter leiden, sind jetzt gerade wie so oft schon die Kurdinnen und Kurden und auch die anderen sehr, sehr vielfältigen Menschen, die in Nordostsyrien, in Rojava leben.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Sarah Heinzmann.
Das Spazieren an der Aare wird in den kommenden Wochen etwas umständlicher. Der Uferweg entlang der Aare wird im Bereich Freibad Lorene ab kommendem Montag gesperrt. Die Sperrung erfolgt wegen Zustandsuntersuchungen des Freibads, kommuniziert die Stadt Bern in einer Medienmitteilung. Das Lorinebad ist in einem schlechten Zustand und soll in den kommenden Monaten saniert werden. Der Uferweg ist bis am 9. Dezember gesperrt. Spielspaß in Bern-Bethlehem. Ein neuer Spielplatz soll an der Losli-Straße entstehen. 3,7 Millionen Franken hatte der Berner Stadtrat gestern dafür bewilligt. Auf dem Gelände befindet sich zurzeit ein Parkplatz. Die Stadt plant eine Umnutzung, weil es im Untermattquartier zu wenig Spiel- und Bewegungsfläche gäbe. Das Magazin Bilanz publizierte gestern das alljährliche Ranking der reichsten 300 Schweizerinnen und Schweizer. Im Durchschnitt besitzt jeder von ihnen über 2.500 Millionen. Das ist ein Minus von nur 0,1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Krisen der Welt scheinen den Superreichen in der Schweiz somit wenig anzuhaben. Auf Platz 1 des Rankings ist die Familie Kampert, Erben von IKEA. Auf Platz 2 ist mit einem Vermögen von fast 40 Milliarden der Eigentümer von Chanel. Auf dem dritten Rang befinden sich die Roche-Erben. Unter den Superreichen befinden sich somit auffallend viele Erbinnen und Erben. Klimaaktivistinnen legten gestern den Flughafen Berlin-Brandenburg lahm. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation sind auf das Flughafengelände eingedrungen. 2 Stunden lang war der Flugbetrieb eingestellt. Die Aktivisten der letzten Generation hatten in den vergangenen Wochen immer wieder den Straßenverkehr blockiert oder sich an Gemälden in Museen festgeklebt. Sie wollen öffentliche Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken und die Politik zum Handeln auffordern. Queerfeindlichkeit in Russland. Ein gestern verabschiedetes Gesetz schränkt die Rechte homosexueller und queerer Menschen in Russland drastisch ein. Nach der Verabschiedung des Gesetzes über die sogenannte LGBT-Propaganda ist nun jegliche positive Darstellung queerer Liebe strafbar. Betroffen sind Beiträge in sozialen Netzwerken, aber auch Inhalte von Büchern, Filmen, Medien und Werbung. Bislang galt das 2013 erlassene Verbot nur für Äußerungen in Anwesenheit von Minderjährigen. Dieses Verbot wurde nun ausgeweitet. Aktivistinnen und Aktivisten haben bereits vor Monaten vor einer solchen Gesetzesverschärfung gewarnt. Sie befürchten nun eine noch stärkere Diskriminierung von queeren Menschen in Russland. Und damit zum Wetter. Morgen Vormittag wird es freundlicher, die Sonne scheint, vereinzelt gibt es Hochnebel, bei Temperaturen von rund 7 Grad. Übermorgen Sonntag ist es bewölkt, die Temperaturen sinken auf 5 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Mehr als 50 Jahre hat er schon auf dem Buckel. Das Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel ist nicht mehr aus dem Berner Nachtleben wegzudenken. Dieser Meinung ist auch die Berner Regierung. Vor rund 3 Jahren beschloss der Gemeinderat, dass der Gaskessel bleiben darf, obwohl das Areal um ihn herum entwickelt werden soll. Ein Sanierungsstau macht dem Gaskessel jedoch zu schaffen. Gestern durfte das Stadtberler Parlament über einen Projektierungs- und einen Baukredit befinden. Anna Bär ist Vorstandsmitglied des Vereins Gaskessel. Ich habe sie gefragt, warum es zu einem Sanierungsstau kam.
Ja, es ist so, dass Losinger Marazzi 2014 eigentlich das ganze Gaswerkareal überbauen wollten. Da war der Gaskessel nicht mehr drauf, also der sollte weggehen. Das heißt auch, dass die Stadt dann auch nicht mehr in das Gebäude investiert hat, in die Sanierungen, weil ja, wenn ein Gebäude wegkommt, warum soll man da auch noch sanieren und weiter Geld reinstecken? Aber der Gemeinderat kam dann 2019 zum Schluss, dass der Gaskessel eigentlich dort bleiben soll, wo er heute steht.
Ja, das Kulturzentrum Gaskessel ist doch schon ein wenig in die Jahre gekommen. Es feiert heuer ja seinen 50. Geburtstag. Was müsste denn dringend saniert werden?
Ich glaube, der größte Schwachpunkt im Moment ist der Schallschutz. Deswegen werden auch die Notausgänge bald neu gemacht. Also nicht, weil das irgendwie gefährlich ist oder so, sondern wirklich vor allem wegen dem Schall. Gleich wie auch der Haupteingang. Es müssen neue Brandabschnitte gemacht werden, zum Beispiel einfach, weil sich da die Normen verändert haben. Genau, und weil wir auch ein inklusiver Betrieb sind und weiterhin sein wollen, wollen wir einfach die Rollstuhlgänglichkeit weiter vorantreiben. Also ein großer Teil ist es schon, aber das kann noch erhöht werden. Und ja, noch ein kleiner Punkt, wir haben ein paar Absturzsicherungen, die etwas erhöht werden müssen, aufgrund von Normen, die geändert haben.
Gestern beschäftigte sich nun der Stadtrat mit der Sanierung des Gaskessels. Wie verlief die Debatte?
Ja, sehr erfreulich für uns. Also das hat es noch nie gegeben, so in der Geschichte des Gaskessels. Das Geschäft war so unbestritten, das wurde einfach einstimmig angenommen. Eigentlich ist das für uns ein sehr gutes Zeichen. Das unterstreicht einfach nochmal so das politische Primat, das der Gaskessel hat.
Ja, Sie haben es schon gesagt, das Areal rund um den Gaskessel soll ja entwickelt werden. Geplant sind unter anderem rund 400 Wohnungen auf dem Areal. Wie wird sich der Gaskessel in die zukünftige Entwicklung einfügen können?
Wir haben ja, wie schon vorhin erwähnt, haben wir das Primat des Gaskessels, das eigentlich auf dem ganzen Gaswerkareal ziemlich breit abgestützt ist. Ja, hat das Resultat von gestern eigentlich sehr schön gezeigt, dass die Politik da wirklich dahinter steht. Und das unterstützt. Aktuell sind wir in einem Partizipationsprozess mit der Verwaltung, wo wir das Siegerprojekt aus dem Ideenwettbewerb weiterentwickeln. Und ja, das ist ein sehr komplexer Prozess, wo wir gerade drin stecken.
Gibt es denn aber auch irgendwie Sicherheiten oder Zugeständnisse, dass die künftigen NutzerInnen, die künftigen BewohnerInnen von diesem Areal nicht mit Beschwerden gegen den Gaskessel vorgehen können und ihn so vielleicht doch noch zum Schließen bringen werden?
Also ich glaube, eine klare und verbindliche Bekenntnis ist wieder die Abstimmung von gestern. Ich meine, Sie haben da viel Geld gesprochen und ich glaube, das sind Gedanken, die sich in erster Linie dann die Verwaltung machen muss. Da habe ich nicht so Angst.
Anna Bär ist Vorstandsmitglied des Vereins Gaskessel. Die Sanierungsarbeiten am Jugend- und Kulturzentrum beginnen nächstes Jahr.
Rabe Info.
Gleich sprechen wir hier im Info über tödliche Gewalt gegen Frauen, ein Thema, dem sich auch die mexikanische Sängerin und Songwriterin Vivir Quintana angenommen hat. Hier ist sie zusammen mit dem Chor El Palomar mit Canción sin Miedo, ein Lied ohne Furcht.
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra.
Rabe Info.
Sandra wurde nur 34 Jahre alt. Ihr Partner hat sie ermordet, weil sie sich von ihm trennen wollte. Solche Tötungen sind auch in der Schweiz keine Seltenheit. Das Rechercheprojekt Stop Femizid geht davon aus, dass in der Schweiz im vergangenen Jahr 26 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Öfter als alle zwei Wochen kam es in der Schweiz also zu einem Tötungsdelikt an einer weiblich gelesenen Person. Gesicherte Zahlen fehlen jedoch weiterhin, da die Behörden Feminizide als solche nicht statistisch erfassen. Um Feminizide in den Fokus zu rücken, widmet sich die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen heuer diesem Thema. In der Schweiz koordiniert die feministische Friedensorganisation CFD die verschiedenen Veranstaltungen. Ich habe Anna-Beatrice Schmalz vom CFD gefragt, warum die Kampagne das Wort Feminizid benutze und nicht das ebenfalls gängige Wort Femizid.
Wir haben uns mit dem Begriff Feminizide an die Kämpfe der lateinamerikanischen AktivistInnen angeschlossen. Bei dem Begriff, der eben in Lateinamerika geprägt wurde, ist noch dabei, dass der Staat die Verantwortung hat, Feminizide zu verhindern, also dass der Staat eine Verantwortung trägt, Frauen und generell Menschen vor Gewalt zu schützen. Und beim Begriff Feminizid ist noch stärker diese strukturelle Dimension dabei, dass geschlechtsspezifische Gewalt sehr eng damit verknüpft ist, dass es eben noch keine Gleichstellung der Geschlechter gibt, dass es noch Sexismus gibt. Und das finden wir eine sehr wichtige Komponente und deshalb haben wir uns an diesen Begriff angelehnt und auch, weil wir es wichtig finden, auch Kontexte und Diskurse aus dem sogenannten globalen Süden zu übernehmen und nicht immer nur zu schauen, ja, was gibt es für westliche Diskurse, sondern wirklich auch Diskurse weltweit anzuschauen und zu behandeln.
Sie schreiben auf Ihrer Webseite, dass Feminizide eng verknüpft seien mit gesellschaftlicher Diskriminierung. Wie meinen Sie das?
Ja, Feminizide sind wie die Spitze einer Pyramide von Gewalt. Das heißt, der Nährboden oder der Boden dieser Pyramide ist Sexismus, Stereotype, Rollenbilder. Auch diese Vorstellung, dass Frauen besitzt werden können von Männern, Männer müssen aktiv sein, Frauen sind eher passiv, so all diese Vorstellungen. Dann bauen darauf zum Beispiel sexistische Witze, frauenverachtende Witze. Und dann geht es weiter in der Pyramide mit Catcalling, also Nachrufen auf der Straße, sexuelle Belästigung bis hin zu physischer, psychischer, sexualisierter Gewalt, die dann immer massiver wird, bis hin zu diesen Tötungen, also diesen Feminiziden. Es geht hier jetzt nicht darum zu sagen, ja, ein sexistischer Witz ist gleich schlimm wie ein Feminizid, überhaupt nicht, sondern es geht darum, aufzuzeigen, dass diese geschlechtsspezifische Gewalt, die hat einen gesellschaftlichen Boden und das ist Sexismus, das ist fehlende Gleichstellung und dass wir Sexismus und fehlende Gleichstellung bekämpfen müssen, um auch schlussendlich geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern. Also es braucht hier die Verantwortung von uns allen und es ist gesellschaftlich ein gesellschaftliches Thema, Sexismus zu verhindern und Gleichstellung zu erreichen.
Gibt es also auch Risikofaktoren im Zusammenhang mit Feminiziden?
Ja, ich glaube, da ist wichtig vorauszuschieben, dass es nicht ins Thema Victim Blaming geht. Also es gibt auf jeden Fall Risikofaktoren auf Seiten von Betroffenen, wenn sie Abhängigkeit haben, eine gewalttätige Beziehung nicht verlassen können, zum Beispiel aufgrund von, wenn sie die Familie nicht verlassen möchte wegen der Kinder oder wegen der finanziellen Situation oder wegen des Aufenthaltsstatus. Das ist so ein Risikofaktor auf Seiten der Betroffenen. Und dann gibt es auch Risikofaktoren wie Alkoholkrankheit, Drogenmissbrauch, aber auch der Besitz einer Schusswaffe ist auch ein Risikofaktor, wenn in der Familie eine Waffe vorhanden ist. Und natürlich ein grosses Thema sind eben so, ja, man spricht immer so von Toxic Masculinity, also diese toxische Männlichkeit, aber ich würde auch sagen, eben so Stereotype, Geschlechterbilder, ja, solche sexistischen Vorstellungen auch, wenn Personen das stärker vorhanden ist, dann ja, ist auch das Risiko für Gewalt größer. Heißt natürlich nicht, dass jeder Mann, der irgendwie mal einen sexistischen Spruch macht, dass der Feminizide ausübt, überhaupt nicht. Aber auch hier wieder so, je weniger eine Person davon überzeugt ist, dass er gleichgestellt ist mit seiner Partnerin zum Beispiel, ja, desto eher ist das Risiko für Gewalt so.
Wie könnte denn eine wirkungsvolle Politik ausschauen, die dafür sorgt, dass Feminizide eben verhindert werden?
Ja, also zum einen braucht es sicher genügend finanzielle Mittel für Schutzunterkünfte, also für Frauenhäuser. Es braucht genügend finanzielle Mittel für Präventionskampagnen, für Beratungsstellen. Das ist in der Schweiz immer ein Thema. Wir haben zwar viel Geld als Land, aber wir geben zu wenig Geld aus, um geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern. Gerade bei den Beratungsstellen oder auch vor allem auch bei den Frauenhäusern ist es so, das ist ja dann oft im Kontext mit häuslicher Gewalt. Und bei häuslicher Gewalt und Feminiziden ist es so, dass die Frauen, die schlussendlich getötet werden, die haben in den allermeisten Fällen vorher schon häusliche Gewalt erlebt. Und der Feminizid passiert häufig, wenn die Betroffene sich aus dieser gewalttätigen Beziehung trennen möchte. Und da ist es wichtig, dass eben eine Schutzunterkunft zur Verfügung steht, dass solche krassen Fälle oder eben solche Tötungen dann gar nicht passieren kann, was dann wieder zusammenhängt mit den gesellschaftlichen Strukturen. Bei diesen Feminiziden im Kontext von häuslicher Gewalt geht es häufig darum, dass der Täter die Frau ja besitzen möchte, überspitzt gesagt. Sie darf gar nicht selbst bestimmen, er sieht sie wie quasi als sein Eigentum. Jetzt ganz drastisch ausgedrückt, und wenn die Frau sich trennen möchte, ist das wie die letzte Chance dieses Täters, die Kontrolle zu behalten. Da sieht man wieder, das hat diese Verbindung zu eben Sexismus, zu Rollenbildern. Deshalb ist es eben da ganz wichtig, dass es genügend Beratungs- und Schutzunterkünfte hat. Eben, es braucht Statistiken, es braucht Zahlen zum Thema Feminizid. Es braucht wirklich ein gesellschaftliches Umdenken, es braucht Präventionskampagnen. Deshalb sind diese 16 Tage gegen Gewalt an Frauen für uns auch so wichtig, weil wir in dieser Zeit wirklich den Diskurs auf dieses Thema lenken, Maßnahmen fordern. Also es ist wirklich wichtig, dass wir als Gesellschaft, als Medien und auch als Staat Verantwortung übernehmen, um geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern, darüber sprechen, korrekt und adäquat darüber sprechen, aber eben auch diverse Maßnahmen und genügend finanzielle Mittel.
Anna Beatrice Schmalz koordiniert für die feministische Friedensorganisation CFD die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. In der ganzen Schweiz finden in den nächsten rund 2 Wochen Dutzende Veranstaltungen statt, Filmvorstellungen, Podiumsgespräche, Workshops etc. Das ganze Programm gibt's online unter 16tage.ch.
Rabe Info.
Rojava unter Beschuss. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Türkei Nordostsyrien erneut angreift. Vor Monaten kündigte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan an, Syriens kurdische Autonomieregion ganz zerschlagen zu wollen. Nun ist es soweit. Die ersten Bomben schlugen in der Nacht auf vergangenen Sonntag ein. Laut lokalen Angaben erlagen bisher über 60 Personen den Flächenbombardements, 16 davon ZivilistInnen. Kerem Schamberger ist Referent für Flucht und Migration bei Medico International und setzt sich aktivistisch für die internationale kurdische Bewegung ein. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, was in den letzten Tagen in Rojava passiert sei.
Es wurden in den letzten Tagen nicht nur militärische Ziele getroffen, sondern es ist zum Beispiel ein Corona-Krankenhaus zerstört worden. Es wurden Schulen zerstört. Es wurde jetzt auch Ölfelder bombardiert, die ganz wichtig sind, die Finanzierung der Selbstverwaltung sicherzustellen. Es wurde auch noch eine gemeinsame Kommandozentrale der Anti-IS-Koalition mit den syrisch-demokratischen Kräften SDF bombardiert. Und die aktuellste Information ist, dass die Umgebung eines Gefängnisses in Hasaka bombardiert worden sein soll, in denen sich Hunderte von gefangenen IS-Kämpfern befinden. Also eine wirklich groß angelegte Bombardement-Kampagne von Kampfjets, von Drohnen, aber auch von Artilleriegeschossen vom Boden aus.
Sie haben dargelegt, dass nicht nur militärische, sondern auch viele zivile Ziele getroffen wurden. Der türkische Präsident Erdogan hat angekündigt, die Angriffe noch weiter zu intensivieren. Er droht mit Bodenangriffen in Nordsyrien. Was ist von dieser Drohung zu halten?
Also die Menschen in Nord- und Ostsyrien nehmen diese Drohung sehr ernst. Meine Einschätzung ist, dass gerade eigentlich eine Art Testphase seitens der Türkei läuft, wo geschaut wird, wie reagiert denn Russland, wie reagieren die USA jetzt auf diese Einsätze der Kampfjets der türkischen. Gibt es da Protest, gibt es da Widerstand oder nicht? Und je nachdem, wie das ausfällt, wird dann der Einsatz von Bodentruppen überlegt. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass Russland als auch die USA, die ja die verschiedenen Lufträume über Rojava kontrollieren, grünes Licht gegeben haben für diesen Angriff. Dieses grüne Licht gab es bisher immer nur für auch sehr tödliche Drohnenangriffe, aber jetzt eben auch für massive türkische Kampfjets-Einsätze. Und das ist eben neu seit letzten Samstag.
Die aktuelle Eskalation in den autonomen Gebieten steht im Zusammenhang mit den Bombenattentaten in Istanbul. Vor knapp 2 Wochen ist in der Fußgängerzone in Istanbul eine Bombe explodiert. 6 Menschen kamen dabei ums Leben. Der türkische Staat macht nun die kurdische Arbeiterpartei PKK bzw. der syrische Ableger JBG für die Anschläge verantwortlich. Kerem Schamberger, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die PKK bzw. die JBG für die Anschläge in Istanbul verantwortlich ist?
Sie ist nicht dafür verantwortlich. Wir sprechen jetzt hier eigentlich über innenpolitische Gründe, warum die Türkei diesen Krieg jetzt auch begonnen hat. Weil es war ja schon sehr erstaunlich, wirklich ein furchtbarer Anschlag in der Istiklalstraße. Viele, die in Istanbul waren, die waren auf dieser Straße, 6 Tote, Dutzende von Verletzte. Und wirklich 2-3 Stunden nach dem Anschlag hatte das AKP-Regime schon eine fertige Geschichte sich ausgedacht, wie das passiert ist. Und zwar eine kurdische Attentäterin, die im Auftrag der PKK dieses Attentat begangen haben soll. In den Tagen darauf ist diese Geschichte eigentlich komplett zusammengebrochen, aber es ist Wahlkampfzeiten in der Türkei. Die Umfragen für die AKP sehen nicht sehr gut aus. Es liegt an verschiedenen Gründen, vor allem jetzt auch an der massiven Wirtschaftskrise. Und es ist eine altbekannte Strategie der AKP in einer solchen Situation, in der sie wahlpolitisch in die Enge gedrängt ist, durch eine gezielte Eskalation, durch eine Polarisierung versucht, die Menschenmassen wieder hinter sich zu scharen. Und den Anschlag in Istanbul dafür zu nutzen, die Kurdinnen und Kurden dafür verantwortlich zu machen, ist ein sehr beliebtes Instrument und eben auch nicht neu. Es gibt so eine interessante Auflistung, dass zu den letzten 4-5 Wahlgängen, also Präsidentschafts-, Parlamentswahlen, aber auch Kommunalwahlen, dass dort immer Militäreinsätze gestartet worden sind gegen Kurdinnen und Kurden, eben um den gewünschten Effekt einer Stimmenmehrheit zu bekommen. Die Kurdinnen sind hier Sündenböcke des schlechten Dastehens des AKP-Regimes.
Vor rund 10 Tagen war die internationale Gemeinschaft sehr alarmiert, als eine Rakete in Polen einschlug in der Nähe der ukrainischen Grenze. Man verlangte sofort Aufklärung. Diese Reaktionen fehlen nun bei diesen Angriffen durch die Türkei in Nordostsyrien. Wie können Sie sich das erklären?
Ja, das zeigt die Pseudomoral. Das zeigt, dass es nicht um irgendwelche demokratischen Werte geht, sondern um Geopolitik und Geostrategie. Und es ist wirklich ganz fatal, beziehungsweise man kann es auch so sagen, es macht einfach deutlich, dass es nicht um Moral geht, sondern einfach um Geostrategie, Interessen und Machtverhältnisse. Und diejenigen, die darunter leiden, sind jetzt gerade wie so oft schon die Kurdinnen und Kurden und auch die anderen sehr, sehr vielfältigen Menschen, die in Nordostsyrien, in Rojava leben.
Kerem Schamberger ist Kurdistan-Experte und Referent bei Medico International. Das Gespräch wurde vorgestern Mittwoch geführt. Wir haben eine gekürzte Version davon gehört. Das ganze Interview gibt's zum Nachhören auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, den 25. November. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann nehmen wir euch mit auf einen queeren Stadtrundgang. Beigetragen zu dieser Sendung hat Sarah Heinzmann und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.